Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ausgezeichnete Wahl. Guten Abend auch von mir. Stefan Raue wird Intendant des Deutschlandradios. Wir sprechen mit ihm über seinen Wahltag und seine Pläne.
Die ARD-Aussprachedatenbank wird 20. Wir blicken hinter die Kulissen.
Publisher werden reicher auf Facebook, sagt Facebook, und wir zählen mal nach.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Medienjournalisten Marvin Schade. Nachdem Facebook erste Zahlen zu Instant Articles bekannt gegeben hat und sich darüber freut, dass der Umsatz pro 1000 Page Views, also Seitenabrufen für Publisher, also Verleger, in den letzten 6 Monaten um 50% auf 1 Million Dollar täglich gestiegen ist, rechnet Schade auf media.de aus, dass dies für den einzelnen Verlag gerade einmal 100 Dollar am Tag sind. Dazu schreibt er, Zitat, klar ist, will Facebook Publisher weiter im Programm halten, muss es die Monetarisierungsmöglichkeiten deutlich verbessern.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Ja, ich bin eigentlich ja ganz zuversichtlich, dass Facebook die Monetarisierungsmöglichkeiten, wie es so schön heißt, für Medienhäuser verbessern wird. Denn Facebook will ja, wir erinnern uns, nach eigener Aussage kein Inhalteproduzent sein und ist deswegen ja auch auf den Content anderer angewiesen. Auch wenn Facebook scheinbar übermächtig ist, sie brauchen die Medien. Und gleichzeitig zeigen Beispiele wie die New York Times und der Guardian, die ja nicht mehr mitmachen bei den Instant Articles, dass es eben auch ohne geht. Facebook will sicher nicht, dass diese Beispiele Schule machen. Deswegen, glaube ich, haben sie eher ein Interesse daran, dass Medien direkt oder auch indirekt mit Instant Articles mehr als nur ein Taschengeld verdienen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin.
Ihr ahnt es schon, wir stehen auf neue Namen. Die Radio Wissen haben wir schon in Deutschlandfunk Nova umbenannt. Doch das reicht uns noch nicht. Auch unser Intendant wird umbenannt.
Aus Willi Stoll wird Stefan Raue. Wir tauschen aber nicht nur das Schild vor seinem Büro, sondern wir tauschen gleich die ganze Person. Deutschlandradio-Intendant Willi Stoll hat sein Amt zur Verfügung gestellt und heute, da ist sein Nachfolger gewählt worden.
26 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, das ist das Ergebnis für Stefan Raue, gewählt heute im Hörfunkrat.
Ich zitiere dazu mal eben aus seiner Vita, und zwar: Raue, 1958 in Wuppertal geboren, begann seine Karriere nach einem geisteswissenschaftlichen Studium und Volontariat beim WDR. Es folgten Stationen bei RIAS TV in Berlin und beim ZDF in Mainz. Bevor er 2011 als Chefredakteur zum MDR nach Leipzig geholt wurde, Raue bezeichnet sich selbst als Vollblutjournalist und ist passives SPD-Mitglied.
Und ab dem 1. September ist er Chef für die Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Jetzt ist er erstmal live hier bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Raue.
Ja, guten Abend.
Also Herr Pell und ich, wir waren noch nie bei einer Intendantenwahl dabei. Was ging Ihnen denn so durch den Kopf? Wie haben Sie den Moment erlebt, als die Abstimmung lief und vor allem dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde heute Mittag?
Also ehrlich gesagt, ich war auch noch nicht dabei. Weder als Beobachter noch als Akteur. Es war für mich auch völlig neu. Ich habe darum gebeten, während des Wahlvorgangs rausgehen zu dürfen. Ich habe mich vorgestellt, habe meine Ideen dort verkündet, habe auf Fragen geantwortet. Dann sollte der Wahlprozess anfangen, dann bin ich hinausgegangen. Ich finde das für die Wählenden und für die Gewählten eine etwas unangenehme Situation. Jeder soll das in Ruhe machen. Das ist ein demokratisches Verfahren. Und ich wurde dann nach längerer Zeit, habe ich vor dem Saal gewartet, wurde ich dann reingerufen. Dann hat man mir das Ergebnis mitgeteilt.
Wir haben uns auch mal ein bisschen schlau gemacht, wie man denn jetzt überhaupt Intendant hier im Haus werden kann. Also wir haben gelernt, bewerben, so richtig kann man sich eigentlich nicht. Es gibt eine Findungskommission, die Kandidaten ermittelt. Und diese Kandidaten, die werden dann vom Verwaltungsrat am Ende auf einen Kandidaten reduziert. Und der muss dann eine Zweidrittelmehrheit im Hörfunkrat bekommen und wird dann gewählt. Wie war das bei Ihnen? Hat Sie Tom Buro, der ja als WDR-Intendant Teil der Findungskommission war, angerufen und gefragt, Mensch Stefan, wäre das nicht was für Sie?
Ja, also Tom Buro und ich sind nicht per Du. Ich habe mit mehreren Verwaltungsräten gesprochen, beziehungsweise die mit mir. Ich will da jetzt gar keine Namen nennen. Ich kenne alle 8. Es waren ja 4 von denen in der Kommission. Es hat dann ein Verfahren gegeben, das nennt sich also ein Gespräch mit der Findungskommission. Das sind dann 4, 2 Intendanten, 2 aus den politischen Lagern. Und die haben mich dann eine Stunde gelöchert. Und das war ganz sauber und ganz fair. Da ging es um was mit Medien. Da ging es um, wie es mit der Medienlandschaft, mit den Medien, mit den Öffentlich-Rechtlichen weitergeht. Was für Vorstellungen für Deutschlandradio hätte, wie meine Erfahrungen beim Mitteldeutschen Rundfunk, bei anderen Stationen waren. Also das, was man so einen eine Art Bewerbungsgespräch versteht, nur dass man es mit 4 Personen zu tun hat, die einen da ganz schön in die Mangel nehmen. Das ist allen 4 Kandidaten so passiert, die da ausgeguckt waren. Und dann ist man selber nicht mehr dabei. Man ist in diesem ganzen Verfahren, das will ich hier schon mal verraten, fast der Ohnmächtigste. Alle reden über einen, aber selber kann man außer sich vorstellen, kann nichts mehr machen.
Aber warum haben Sie gesagt, ja, da mache ich mit?
Nein, das ist eine tolle Aufgabe. Ich bin seit 1986 Journalist. Ich habe viele Stationen hinter mir, die haben wir aufgezählt. War hauptsächlich im Politischen, habe aber auch mal Kultur ein bisschen für den WDR gemacht, habe auch mal bei Jugendzeitungen gearbeitet, vor dem Volontariat. Ich habe halt die ganze Palette durch. Und das Deutschlandradio mit seinen Angeboten, das ist schon ein Leuchtturm. Das muss man einfach so sehen. Da orientieren sich viele andere Journalisten, die schauen, was macht das Deutschlandradio, worüber wird berichtet, wie wird berichtet. Das Deutschlandradio mit seinen Angeboten hat einen ganz tollen Ruf und es gehört, sagen wir schon, zu den Traumjobs eines politischen oder eines Kulturjournalisten, beim Deutschlandradio zu arbeiten mit seinen Angeboten. Und der Intendant von so einem Sender zu sein, das ist dann die Krönung.
Aber das heißt ja für Sie auch, Ihr Alltag wird sich verändern. Bisher steckten Sie als Chefredakteur richtig im journalistischen Alltag drin. Jetzt werden Sie ja zum Journalismus ja eher Lenker.
Ja, das geht allen Journalisten so, die Intendanten werden. Ne? Jan Metzger bei Radio Bremen, Tom Buro, WDR, Dagmar Reim früher beim RBB, Patricia Schlesinger beim RBB. Geht vielen so. Manche Intendanten waren vorher eher, kommen aus dem juristischen Bereich, wie meine derzeitige Chefin Carola Wille, die ja Intendantin des MDR ist. Die Journalisten müssen dann, ich habe heute bei der Vorstellungsrunde, wurde ich auch nach meinen Wünschen fürs Programm gefragt, dann habe ich gesagt, naja, das Letzte, was ein Sender braucht, ist ein Ober-Oberchefredakteur, ein Intendant, der permanent überall durch die Redaktionsstuben hetzt und sagt, habt ihr das schon, sollten wir nicht das mal machen, und das geht allen auf den Nerven, macht das Programm auch nicht besser. Aber ein Journalist, der Intendant ist, der kann natürlich trotzdem publizistisch auch etwas anstoßen, kann Diskussionen anregen innerhalb des Hauses, zwischen den unterschiedlichen Sendern, zwischen den Redaktionen, kann man Denkanstöße geben. Ich finde, das ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, die dann auch noch journalistisch und publizistisch sind. Aber die Zeiten, dass ich als Reporter durch die Parteitage gezogen bin oder von Wahlen berichtet habe, die sind leider vorbei. Da muss ich mir drüber im Klaren sein.
Jetzt hat Christian Meyer in der Welt Kompakt heute etwas kritisch angemerkt. Wahrscheinlicher und vernünftiger wäre es, weiter an einem Deutschlandradio zu arbeiten, das mehr ist als nur das Lieblingsradio der Bildungsbürger. Sie haben heute in einem Interview bei unseren Kollegen des Deutschlandfunks gesagt, Sie möchten die Generation RTL mehr erreichen. Was meinen Sie damit?
Naja, es gibt eine Generation zwischen 29 und 59, die ist geprägt worden durch den Aufstieg des Privatradios und vor allen Dingen des Privatfernsehens. Und diese Generation, die ist anders als die Generation vorher gewöhnt, dass es auch Nachrichten bei RTL, also Nachrichten auch bei RTL gibt, bei Sat.1 gibt, bei RTL 2, die ist gewöhnt, dass verschiedene Informationsangebote dort auch zu finden sind. RTL war in vielen Dingen, sagen wir mal, etwas direkter, kerniger, aggressiver in seiner Bildsprache, in seiner Erzählform, in der Dramaturgie der Geschichten, die da erzählt wurden. Und dadurch hat RTL auch einen gewissen Charme, hat aber vor allen Dingen eine Nebenwirkung hat das Ganze gehabt, dass diese Generation gesagt hat, naja, wir haben nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen, aber sie sind jetzt auch nicht unser ganz großes Objekt der Begierde. Die sollen ein bisschen Kultur machen, die sollen Politik machen, die sollen nicht so viel Beiträge bekommen, aber die können ja existieren, wir wollen auch nicht, dass sie weg sind, aber sie sind nicht der Kern der ganzen Geschichte, die anderen können das auch. Und mit dieser Generation müssen wir uns als Öffentlich-Rechtliche sehr auseinandersetzen, das sind alles ehrenwerte Menschen, das sind alles interessante Menschen, die sind voll in den Berufen, die sind überall vertreten und mit denen müssen wir in Dialog, für die müssen wir auch Angebote machen, die sie packen und die sie interessieren. Wir können sie nicht ignorieren. Das ist eine ganz wichtige Generation.
Das würde ich gerne noch ein bisschen unterfüttern. Ich glaube, auch das Stichwort digitale Zukunft fällt da. In einer Pressemitteilung werden Sie zitiert heute, zentrale Entwicklungschancen sehe ich in der weiteren Profilierung der Programmangebote, der Arbeit an einer digitalen Zukunft mit Formaten, die in ihrer Ästhetik und Dramaturgie den Nutzungsgewohnheiten auch jüngerer Zielgruppen entsprechen. Was meinen Sie damit konkret?
Da sind Sie bei Nova schon auf dem richtigen Weg. Das will ich gleich sagen. Wir haben lange gedacht und lange gesagt, alle, von Spiegel bis ARD, von ZDF bis Focus, wir haben alle gedacht, online, da können wir ein bisschen Werbung für unsere normalen Produkte machen. Und dann haben wir gedacht, online, das sind die Ausspielwege für das, was wir sonst machen. Ne? Der Zeitungsjournalist hat einen Artikel geschrieben und zapp hat er ihn rüber ins Online-Angebot getan. Und haben uns gewundert, dass die Dynamik im Netz um uns herum getobt hat. Da haben uns viele überhaupt nicht erreicht, weil wir denen gar nicht schnell genug, nicht pfiffig genug waren, nicht interessant genug waren. Das Netz hat eigene Gesetze. Das hat eigene Anforderungen. Die Nachfrage ist eine besondere. Ich sage mal ein paar Stichworte. Im Netz ist man schneller, im Netz ist man aggressiver, im Netz ist man spielerischer, man will spielerisch sich Dinge erschließen. Im Netz das Netz hat eine andere Ästhetik, bildmächtig, aber auch Geschichten, auch Interaktion spielt im Netz eine viel größere Rolle als in den alten linearen Medien. Das heißt, wir müssen Formate entwickeln, die so im Hörfunk oder im Fernsehen nicht gesendet würden, weil sie gar nicht dafür gemacht sind, aber im Netz sehr, sehr gut funktionieren. Und wir haben beim MDR, ich sage nochmal wir, weil ich bis Ende August ja noch MDR-Chefredakteur bleibe und bin, wir haben beim MDR so langsam versucht, sogar in unserer Nachrichtenschiene mehr Inhalte auch formatgerecht zu machen. Also nicht einfach den Filmbeitrag zu nehmen und Subs ins Online-Portal zu stellen, sondern Beiträge auch so umzuschneiden, dass sie für mobile Nutzung, dass sie im Netz auch besser zu begreifen, schneller zu begreifen sind und besser auch aufzufinden sind. Also wir müssen uns dran machen, vom Netz her zu denken und nicht von unseren alten traditionellen Wurzeln her praktisch auf das Netz zu schließen. Das ist eine andere Welt, das ist eine andere Generation unterwegs. Ich habe 12- und 14-jährige Kinder, bewegen sich ganz anders in diesen Welten und in die Richtung müssen wir auch Angebote machen.
Dann lassen Sie uns doch das Netz jetzt tatsächlich auch mal mit einbeziehen. Wir haben nämlich auf Facebook und auch bei Twitter gefragt, ob unsere Follower dort auch Fragen an Sie haben. Und fangen wir doch vielleicht mal mit der kritischsten der ganzen Reaktionen an. Mhm. Ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Öfsti fragte, wann endet die plumpe politische Einflussnahme, die ihn ins Amt brachte? Was denken Sie über solche Aussagen?
Also ich weiß nicht, was gemeint ist, wenn, Sie haben es ja eben gesagt, ich bin so heißt passives SPD-Mitglied. Ich bin als Student politisch aktiv gewesen in dem Ortsverein der SPD in Bielefeld-Groß-Dornberg, habe mich dort um Zebrastreifen und um Ampeln gekümmert und halte das für heute für eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe mit Kommunalpolitik, welche Menschen sich dort engagieren, wie viel Ehrenamt dahinter steckt. Das hat nichts von großer Politik und das ist nichts von Macht und Pfründen, sondern das sind ganz viele Menschen, die da ihre Freizeit opfern, um uns allen das Leben einfacher zu machen. Sowas gibt es bei der CDU genauso wie bei der FDP wie bei anderen Parteien. Für mich war das eine sehr lehrreiche Zeit. Als ich Journalist wurde, habe ich mit meinem politischen Engagement, das habe ich passiv geschaltet. Ich bin weiterhin ein politischer Mensch. Ich habe eine Menge Interessen, was Politik und Parteien angeht. Ich kenne sehr viele Menschen aus allen Parteien. Ich war für die Wahlsendung des ZDF zuständig. Ich habe mich mit Vertretern aller Parteien getroffen, mit ihnen diskutiert, setze mich mit allen Parteien an ein Podium. Ich habe da keine Berührungsängste und deswegen kann ich mit dem Vorwurf plumper Politik nichts anfangen. Die Politik spielt eine wichtige Rolle. Die Parteien haben viele Mitglieder, die Parteien werden gewählt. Die Medien können auch nicht ohne Politik sein. Sie wissen, dass die ganzen Rundfunkgesetze auch über die Ländersache sind und in Länder werden nun mal auch durch Parteien regiert. Das heißt noch lange nicht, dass wir dort die Tür aufmachen und den Parteien und der Politik die Tür aufmachen und unsere Programme ihnen zur Verfügung stellen. Sie sind unabhängig und selbstbewusst und das kann man auch machen, wenn man einer Partei nahesteht oder ihr mal nahe gestanden hat oder sich mal in ihr engagiert hat.
Christian fragt auf Facebook, da sind wir gespannt, gerade weil Sie beim MDR als Chefredakteur ja auch einen trimedialen Background haben. Und zwar fragt er, ab wann macht Deutschlandfunk auch konsequent Video? Die Medienformen, Grenzen verschwimmen, da könnte man ja auf Gedanken kommen, oder? Insbesondere bei mobilen Anwendungen. Oder ist das aus seiner Sicht kein Thema fürs Radio?
Ich bin da im Augenblick sehr, sehr skeptisch. Ich habe mir das angeschaut, was da an Versuchen gemacht wird. Das wirkt immer mit Verlaub ein bisschen wie Fernsehen für Arme. Hat noch nicht die richtigen Formen gefunden. Natürlich haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, Bilder auch zu machen, Bilder zu schneiden, die ganze iPhone-Technologie, die wir ja auch beim richtigen Fernsehen in Anführungsstrichen schon anwenden, die ist natürlich interessant. Aber wenn Sie sich jetzt wirklich überlegen, welche Inhalte Sie als Hörfunksender in allen Angeboten des Deutschlandradios an Mann und Frau bringen und überlegen, welche Bilder könnten Sie denn dazu stricken, die dem Nutzer auch die Nutzung leichter machen. Das ist ganz schwierig. Grafik ist zum Beispiel eine Bildsprache, die im Netz sehr viel Wirkung hat. Das ist noch eine andere Geschichte, aber ich habe so ein bisschen das Problem mit diesen ein paar Schnittbildern, die Texte verzieren sollen und unter Umständen Interesse wecken sollen. Das macht für mich noch keinen ausgegorenen Eindruck. Vielleicht finden wir da einen tollen Weg. Bin ich sehr neugierig, lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Im Augenblick bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
Vielleicht eine etwas weniger visionäre Frage, ganz konkret von Robin auf Twitter. Da geht es um ein Angebot des Deutschlandradios Kultur. Und zwar fragt Robin dort, wie sieht die Zukunft des Sonntagsrätsels aus? Bleibt die Sendung noch viele Jahre im Programm?
Also soweit bin ich die Untiefen der Programmphilosophie noch nicht gedrungen. Ich bin zurzeit noch, was das Programm angeht, sehr im MDR-Bereich. Mir ist von Veränderungen nichts bekannt. Aber da bin ich leider, tut mir leid, bin ich leider noch etwas überfragt.
Was mich noch interessieren würde, was Sie denn noch uns mitbringen werden an Erfahrungen jetzt die letzten Jahre beim MDR, da haben Sie ja auch hautnah die Pegida-Zeit miterlebt. Da haben wir sehr intensiv hier auch in unserem Medienmagazin immer wieder darüber berichtet. Was haben Sie über den Journalismus und die Erwartungen der Menschen in der Zeit vor Ort gelernt?
Also ich habe erstens gelernt, dass das Aktionsmittel Demonstration und lautstarke Demonstration nicht nur dem linken Lager gehört. Wenn wir uns richtig überlegen, war bis vor einigen Jahren, wenn man Demo gehört hat, hat man augenblicklich gedacht, naja, irgendwie aus dem linken Spektrum jemand gegen Raketen, gegen Kernenergie, gegen Kohlekraftwerke und so weiter und so fort. Das Interessante an der neuen Rechten, zu der ja auch Pegida gehört, ist, dass sie viele Aktionsformen der früheren Linken übernommen hat und zum Teil auch noch mal ein bisschen weitergetrieben hat. Das ist die erste interessante Erfahrung. Die zweite ist, dass dort viele Menschen auf die Straße gehen, die vor allen Dingen, sagen wir, aus den kleinen Städten rund um Dresden, in Ostsachsen, die glauben, dass sie keine Stimme hat, dass niemand auf sie achtet, dass sie ignoriert werden. Das hat viele Adressaten, da sind sehr Medien einer davon, die Medienkritik ist ja auch sehr rüde. Diese Menschen werden von einigen, sagen wir mal, schwierigen Charakteren aufgehetzt, die werden dort zu Ausbrüchen gebracht, die sie offensichtlich gar nicht überschauen. Das ist schon eine sehr giftige Atmosphäre. Wenn man mit den Menschen selber redet, ist meine Erfahrung, von 100 kommt man mit 70 irgendwann mal ins Gespräch. Man muss zuhören, man muss klar seine Standpunkte vertreten, man muss seine Werte klar machen, muss seine Art zu arbeiten transparent machen. Dann kann man einen Teil dieser Menschen erreichen. Ein Teil, ich sag mal mindestens 30%, ist Hardcore. Die haben abgeschlossen mit dem, was wir, sagen wir mal, demokratische Medien als demokratische Medien bezeichnen. Die glauben nur ihren eigenen Echoräumen, ihren Kommunikationsblasen. Und da kommt man nicht dran. Aber ich denke, und das ist meine Erfahrung aus diesen Zeiten, aus diesen Jahren, es lohnt sich, mit ganz vielen Menschen zu reden, auch wenn man erstmal denkt, oh, der macht aber einen Eindruck, das lasse ich mal lieber sein, rede lieber mit meinen Kumpels, da bin ich schnell auf dem gemeinsamen Nenner. Nein, wir Medien müssen auch in Milieus und auch in Bereiche, die uns vielleicht nicht so schmecken, müssen da auch hinhören. Da kann man auch vieles Interessantes erfahren.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Rauer, wie bereiten Sie sich jetzt auf den 1.9. vor?
Ja, erstmal mache ich meinen Job weiter als Mitteldeutscher Rundfunk-Chefredakteur, weil der MDR ist gerade Federführer der ARD und da gibt es eine Menge Arbeit in allen Führungsebenen. Dann werde ich mich mit Willi Stoll und mit der Geschäftsleitung, natürlich mit den Direktoren treffen, werde mich möglichst rasch sachkundig machen lassen, werde mich auch umhören, mich einlesen. Das ist ja auch alles kein Chinesisch, sondern da kann man ja auch relativ schnell dann auch erfahren, wie so ein Haus tickt. Und dann starte ich zum 1. September und dann werde ich mal durch die Sender gehen, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen reden und mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was man von mir erwartet. Und dann bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein Gefühl dafür, was ich erwarte.
Dann haben wir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, uns ausführlicher mit Ihnen zu unterhalten. Danke für das Gespräch heute erstmal.
Gern geschehen.
Stefan Raue wird unser neuer Intendant. Ab dem 1. September übernimmt er diese Aufgabe. Heute ist er gewählt worden und gehört habt ihr es in eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
das akustische Medienmagazin.
Spricht sich Charlotte Roche eigentlich eher Roche oder Roche, Dennis Yücel eher Yücel oder Yücel? Da, wo ich das jetzt so sage, komme ich schon ins Grübeln und ich bin ziemlich froh, Daniel, dass du mir nicht auch noch diesen isländischen Vulkan hier ins Skript geschrieben hast.
Du meinst ja Fjallajökull.
Ja, nah dran, mein Lieber, ganz nah dran. Auch bei Deutschlandfunk Nova, ihr merkt es gerade schon, versprechen wir uns manchmal. Das kann passieren, ist oft zum Schmunzeln, aber es gehört nicht zu unserem Anspruch. Denn wie die Aussprache, wenn die nicht sitzt, dann lenkt das vom Inhalt ab.
Eine korrekte Aussprache ist ja besonders bei Fremdworten, bei Namen und auch bei Orten gefragt. Da wissen es vor allem die betroffenen Leute oft besser als so mancher Sprecher. Doch manchmal lässt sich gar nicht so einfach klären, wie denn jetzt die korrekte Aussprache funktioniert. Doch was macht denn dann ein Sprecher? Wir haben da eine Geheimwaffe. Wir können die ARD-Aussprachedatenbank benutzen.
Seit 20 Jahren gibt es diesen Service für Mitarbeiter der ARD, aber auch für das Deutschlandradio, für ARD, das ZDF, den österreichischen ORF, den schweizerischen SRF und RAI in Südtirol sind dabei. Und insgesamt 380.000 Begriffe sind über die Jahre recherchiert und ja auch sprachlich dort erklärt worden.
Wir haben eine Mail vom Tim bekommen. Er schreibt, hallo Daniel, hallo Herr Pähler, ich höre euch immer gerne bei der Radio Wissen, Verzeihung Deutschlandfunk Nova, heißt das jetzt. In den Tagesthemen ging es kürzlich um eine interne Aussprachedatenbank. Das fand ich spannend, habe im Netz aber dazu wenig gefunden. Könnt ihr erklären, was das ist?
Können wir, denn heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen dieser Datenbank. Roland Heinemann ist Gründer und heute auch Leiter der ARD-Aussprachedatenbank und er ist heute Abend unser Gast. Hallo Herr Heinemann.
Guten Abend, Supernova. Mein Name ist Eija Fjallajökull. Hilft Ihnen das weiter?
Ich müsste noch ein bisschen üben, aber es hört sich schon sehr richtig an. Wenn ich Sie jetzt frage, wie wichtig heute eine korrekte Aussprache in den Medien ist, dann werden Sie natürlich sagen, sehr wichtig. Uns interessieren aber trotzdem Ihre Gedanken, gerade auch in der aktuellen Glaubwürdigkeitsdebatte der Medien. Also so nach dem Motto, wie soll uns der Hörer glauben, wenn schon die Aussprache von Namen und Orten nicht stimmt?
Wie geht es Ihnen denn damit? Die Frage gebe ich gerne zurück.
Ja, das ehrlich gesagt ist es häufig so, dass man in der konkreten Situation, so geht es mir oft, gar nicht so sehr ins Nachdenken kommt. Vorhin, zum Beispiel bin ich jetzt heute gerade in der nicht im Sender und habe keinen Zugriff auf die ARD-Aussprachedatenbank. Deswegen wusste ich jetzt gar nicht, wie sich eigentlich jetzt hier Charlotte tatsächlich richtig spricht. Ich habe gedacht, oh nein, und das mit Ihnen als Gast und ich konnte es nicht lösen. Also, um es kurz zu machen, es geht mir nicht so gut damit.
Naja, peinlich finde ich es vor allen Dingen für Namen. Gerade wenn man einen Gesprächspartner in einer Live-Situation hat und da klärt man das im besten Fall nochmal vorher. Da kann man ja nochmal charmant nachfragen, wie es denn sein soll. Aber wenn der Betroffene sich dann irgendwie hört und man spricht das falsch aus, das ist alles andere als schön.
Also es gibt eine Verwerfung, Sie fühlen sich schlecht, der Hörer, die Hörerin fühlt sich vielleicht auch schlecht. Und das, was Sie eigentlich möchten, nämlich einen Inhalt, ein interessantes Gespräch zu transportieren, rauscht so allmählich den Kanal hinab. Ist es nicht so?
Wahrscheinlich schon.
Ja, also bereiten wir uns lieber mithilfe der ARD-Aussprachedatenbank darauf vor, dass Dennis Yücel im Moment in der Türkei inhaftiert ist, dass James Comey heute vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, dass der arabische Sender Al Jazeera heißt und dass Willi Stoll jetzt Stefan Rauer heißt.
Wie ist das eigentlich? War das die Motivation auch für Sie, eine Aussprachedatenbank mitzugründen? Die gibt es ja für die ARD seit 1997, also jetzt 20 Jahre. Aber ganz neu war das im Hessischen Rundfunk damals ja nicht.
Ich bin 1988 zum Hessischen Rundfunk gegangen, habe ein Volontariat gemacht. Und damals, und ich vermute mal in allen anderen Rundfunkanstalten auch, gab es Zettel, eine lose Blattsammlung oder einen Kasten mit Karteikarten. Und jeder, der mal in den Nachrichten einen Namen ausgesprochen hat, hinterließ für den Kollegen oder die Kollegin, ich habe das so gemacht, aber vielleicht stimmt das nicht, überprüft das nochmal. Überprüft wurde es nie wirklich, schmerzhafterweise. Dann gab es immer noch den Leiter der Abteilung, Chefsprecher oder Chefsprecherin, er oder sie kam dann an und hat gesagt, du heißt so, wie ich dich nenne.
Das klingt nach das ganz große Chaos. Hm.
Was? Etwas unübersichtlich. Mhm. Zurück zum Ausgangspunkt. Also ich denke auch und bin Ihnen dankbar, dass Sie mein Gefühl da unterstützen. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht darauf, dass er oder sie richtig angesprochen wird. Natürlich gibt es da Schwierigkeiten. Wenn ich Amerikaner bin, Engländer oder Norweger, Schwede oder Franzose, dann wachse ich in einem bestimmten Sprachsystem auf, das mir bestimmte Grenzen auferlegt. Aber innerhalb dieser Grenzen ist es doch ein Zeichen der Wertschätzung, der Reverenz dieser Person gegenüber ihn oder sie möglichst original auszusprechen.
Wie ist denn überhaupt, knüpfen wir an der Stelle mal an, Ihr Selbstverständnis, also das der ARD-Aussprachedatenbank, sind Sie eher Hinweisgeber, ein bisschen Besserwisser oder ist das sogar verpflichtend für die Kolleginnen und Kollegen?
Wir sind ein reiner Dienstleister. Für mich ist da das Wort zwei Komponenten, dienen und leisten. Je mehr die Redaktion leistet, umso eher dienen wir Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen draußen. Wir empfehlen bestimmte Aussprachen aufgrund bestimmter Regularien und Erfahrungen und Abstimmungen vor allen Dingen und mit den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Das Korrespondentennetz ist eingebunden, aber wir sind nicht die Aussprachepolizei.
Sie bekommen ja auch viele Anfragen. Wie haben sich die Anfragen so über die Jahre verändert?
Es gibt einen soliden Grundstock an Begriffen aus dem Aktuellen. Ein Name taucht in den Nachrichten auf. Früher gab es ganze Räume, da standen die Fernschreiber drin, die tickerten und ratterten und man musste Papier nachlegen. Heute erledigt diesen Job ein Computerprogramm. Hier bei uns im Hessischen Rundfunk heißt das Newswire. Bei Ihnen gibt es bestimmt was Ähnliches. Und da tauchen gegebenenfalls im Sekunden- oder Minutentakt Namen von Politikern auf, die vorher überhaupt nicht im Fokus der Berichterstattung oder des Interesses standen. Diese Meldungen filtern wir, genauso wie jede Nachrichtenredaktion es tut, aber wir machen aus diesen Meldungen der Agenturen keine Nachrichtentexte, sondern wir gucken, welcher Name ist da drin. Steht er bereits in der Datenbank? Ist das gut, was wir da angeben? Ist es richtig, plausibel? Und wenn der Name nicht da drin steht, gehen wir sofort an die Arbeit und recherchieren, um diese Dienstleistung für Sie, die Kolleginnen und Kollegen an der journalistischen Front, aufrechtzuerhalten. So schnell wie möglich, kompetent, sicher, zuverlässig über diesen Namen informiert zu werden, damit das in meiner, in Ihrer Sendung nicht der ablenkende Faktor sein wird.
Was hat eigentlich dann dieser Job mit Ihnen gemacht? Also wie konsumieren Sie persönlich Medien? Haben Sie das Thema Aussprache immer im Hinterkopf oder können Sie da auch loslassen?
Da kann ich gut loslassen. Wenn ich die Tür meines Büros abschließe, dann bin ich woanders. Aber es ist auch Passion, es ist auch Leidenschaft, weil es zum Beispiel auch etwas Detektivisches hat. Manchmal so eine Aussprache einer Person rund um den Globus hinterher zu forschen, beinahe hinterher zu jagen, da liegen die Nerven blank, das kribbelt.
Gibt es eigentlich gerade auch Trends, die Sie beobachten in der Aussprache?
Ja, die gibt es in der Tat. Ich finde, wir sollten uns nicht allzu viel Sorgen um die Anglizismen in der deutschen Sprache machen. Da gibt es eine rege Diskussion, unter anderem auch im Netz. Deutschland wird, die deutsche Sprache wird überflutet von englischen Wörtern und Begriffen. Ich nenne nur mal eins, Handy. Das ist noch nicht einmal ein englisches Wort. Ja. Also bitte, liebe Leute, worüber regen wir uns denn auf?
Das ist eine gute Frage. Manchmal aber haben ja diese Worte auch so eine ganz interessante Eigendynamik. Zum Beispiel aus der Mailbox wird dann die Mailbox in der Aussprache.
Ja, oder also im sogar die Mailkiste.
Ja, das ist dann auch irgendwie interessant so zu beobachten. Aber lassen wir uns mal vielleicht mal so einen Tag in Ihrem Büro oder in der Redaktion im Team mal Revue passieren. Wie sieht das aus? Also wenn da jetzt so eine Anfrage ankommt, ein ganz neuer Begriff oder wenn Sie selber auf einen neuen Namen stoßen in den Nachrichtenagenturen, wie gehen Sie dann vor?
Wir fangen sehr früh an, in der Regel vor 7 Uhr. Dann sind Mails da oder es sind Anrufe auf der Mailbox, der Voicemail, also dem, wie hat man früher gesagt?
Anrufbeantworter,
ja. Hieß das Ding, wo ständig die Kassette sich verkriesknattelt hat. Dann gehen wir an die Arbeit, gucken, was ist das für ein Name. Da hilft uns das Netz, weil Stefan Rau auch vorhin über das Netz gesprochen hat. Das ist eine große Hilfe für uns. Da gibt es kaum etwas, was sich auf den ersten Blick noch nicht finden lässt. Ein Name wird identifizierbar, eine Sprache taucht im Hintergrund auf, ein Lebenshorizont, ein kultureller Horizont. Das weist in eine bestimmte Richtung, in die wir weiter recherchieren und ganz schnell, in der Regel im einstelligen Minutenbereich, ist der Name einer lebenden oder gegebenenfalls auch verstorbenen Person in der Datenbank. Dann klingelt den ganzen Tag über das Telefon. Es steht wirklich nicht still und dafür haben wir auch diesen, wie hieß das nochmal? Anrufbeantworter hieß das, genau. Haben wir auch den Anrufbeantworter geschaltet, um dann am nächsten Morgen nach einer kurzen Nachtpause wieder an die Arbeit zu gehen. Kolleginnen und Kollegen kommen vorbei und knallen uns 800 Seiten Manuskript für das nächste Hörspiel, was am Montag in Produktion geht, auf den Schreibtisch. Und das filtern wir auf jeden fremdsprachlichen Begriff, auf jeden Namen, jedes Wort, das der Kollege, die Kollegin wünscht.
Jetzt verfügen Sie ja auch noch über ein Netz von Informanten, ungefähr 1500 habe ich irgendwo gelesen. Ja, was steckt denn dahinter?
Das sind Muttersprachler, das sind Botschaften, Konsulate, nicht nur hier in Deutschland, die Akkreditierten. Manche Länder können sich nicht in jedem Land eine konsularische bzw. diplomatische Vertretung leisten, aber dann sind sie in der Regel in den großen Ländern, in den Vereinigten Staaten. Österreich ist ein Brennpunkt der diplomatischen Vertretung, genauso wie London. Dann rufen wir die Botschaften bzw. Konsulate da an, und es gibt Universitäten. Und nicht zu vergessen, weil ich auch sagte, die Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD gehören unbedingt in unser Netzwerk. Auch ausländische Rundfunkanstalten haben einen, wie sagt man neuerdings, Newsroom, also eine Nachrichtenredaktion, wobei der Newsroom ist natürlich ein bisschen mehr, der rund um die Uhr besetzt ist. Also rufe ich um 22.30 Uhr den Newsroom der Maltese Broadcasting Authority an und frage, hey, how do you pronounce that awkward name? Und ich erfahre, oh, this is Edward Fenech Adami.
Und geben Sie das dann auch genauso eins zu eins weiter, oder wird das in einigen Fällen, gerade auch bei einigen Sprachen, die uns nicht so geläufig sind, wie das Englische, auch ein bisschen eingedeutscht?
Unbedingt. Eindeutschung tut Not. Wir gehen hier sehr behutsam mit dem fremdsprachlichen Gut um. Wir haben folgende Regel ARD-weit abgestimmt. Lasst uns die Wörter und Namen so original wie möglich, aber auch so deutsch wie nötig aussprechen. Es gibt immer so eine gewisse Bandbreite. Laute fremder Sprachen sind nicht unbedingt auch in der deutschen Sprache so abbildbar, teilweise gar nicht vorhanden. Also gilt es hier genau zu gucken, wodurch kann ich diesen Laut der fremden Sprache, slawische Sprachen haben da einige Besonderheiten, wodurch kann ich den im Deutschen abbilden, ohne dadurch der fremden Sprache weh zu tun.
Gibt es manchmal auch richtig Streit über eine Aussprache, oder wird zumindest diskutiert im Team, was jetzt der bessere Weg ist?
Ja, und das Team heißt ARD. Wir stimmen das auf der Ebene meiner Ansprechpartner, das sind Chefsprecher, Chefsprecherinnen, dort wo es sie gibt, oder die mit der On-Air-Präsentation beauftragten Kolleginnen und Kollegen ab. Auch das teilweise im einstelligen Minutenbereich. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Jahr und wir suchen hier den Konsens, nicht den Kompromiss. Kompromiss hat immer so ein Geschmäckle für mich in meiner ganz persönlichen Wertschätzung. Aber der Konsens ist etwas, das wir gemeinsam herbeigeführt haben und bei dem wir uns alle wohlfühlen.
Werden denn eigentlich Aussprachen, wenn sie dann einmal in diesem Konsens sozusagen gefunden wurden und dann als Empfehlung von Ihnen herausgegeben werden, auch dann mal verändert oder revidiert im Laufe der Zeit?
Ja, auch das kann passieren. Wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und wir sind sehr dankbar für die vielen aufmerksamen Kolleginnen und Kollegen draußen an der journalistischen Berichterstattungsfront, die von diesem Politiker oder Sportler oder Feuerwehrhauptmann in Portugal einen kleinen O-Ton mitbringen, in dem er oder sie sagt, hey, ich bin und so werde ich ausgesprochen. Das ist die denkbar beste Quelle. Wir nennen sie akustische Visitenkarte oder Selbstauskunft. Und diese kleinen Audioschnipsel spielen wir sofort in die Datenbank ein. Ich selber, wenn Sie gestatten, dass ich noch einen kleinen Moment erzähle, ich selber habe wahrscheinlich einen der schlimmsten Fehler aller Zeiten produziert. Vor langer, langer Zeit.
Den Moment nehmen wir uns gern.
Es war einmal. Vor langer, langer Zeit rückte ein bis dahin bei uns fast unbekannter luxemburgischer Politiker plötzlich in das Rampenlicht der politischen Bühne. Jean-Claude ist klar, französischer Vorname. Und dann dachte ich, dann geht es mit dem Nachnamen natürlich auch französisch weiter. Und gab ein Jean-Guerre in die Aussprachedatenbank ein. Nur um wenige Stunden später zu lernen, oh, da hast du jetzt aber richtig in die Abfalltonne gegriffen. Das ist nämlich ein deutscher Nachname. Und man sagt zwar französisch Jean-Claude, aber der Nachname ist Juncker. Habe ich natürlich sofort richtig gestellt und alle Kolleginnen und Kollegen untertänigst um Entschuldigung gebeten.
Was mit Medien, das korrekt aussprechende Medienmagazin.
Roland Heinemann von der ARD Aussprachedatenbank ist weiter bei uns. Herr Perder, wie ist das eigentlich mit deinem Namen? Mhm. Du kommst doch aus Ostwestfalen, ja. Wird dann in der Regel korrekt ausgesprochen.
Naja, sagen wir mal so, ich habe schlechte Erfahrungen mit meinem Namen gemacht, denn der schreibt sich ja mit EH, also mit einem langen, betonten Ä, also Pähler. Ich habe früher selber immer Pähler gesagt, weil ich so faul war. In Ostwestfalen macht man das so. Das hat dann dazu geführt, dass jeder das auch falsch geschrieben hat. Deswegen habe ich mir antrainiert, in Bezug auf meinen eigenen Namen auch wie eine Aussprache-Datenbank serviceorientiert jedem die korrekte Aussprache anzubieten. Das war meine Erfahrung. Wie ist das bei dir, Daniel? Fiene ist einfach.
Das ist einfach, wird oft falsch geschrieben, aber vor allen Dingen in den USA, da komme ich überhaupt nicht mit meinem Nachnamen weiter.
Sagen die denn dann? Fine, nee.
Fine, Fien, Finey, alles. Ich weiß auch nicht, wie die
okay,
das
okay,
aussprechen.
Okay, wenn ich an der Stelle unterbrechen darf.
Aber
wenn
gerne.
Wenn wir bei dem Fine noch ein N einfügen und ein S ans Ende schreiben,
Ralphine.
Dann sind wir bei Ralph Fiennes, dem englischen Schauspieler, der den Voldemort so genial gegeben hat. Aber was ich damit sagen möchte, der Name wird nicht Ralph oder Ralph, sondern Ralph ausgesprochen. Und da müsste man schon mal die Aussprachedatenbank fragen, um das zu erfahren.
Hey,
übrigens, coole Musik. What's up, man?
Sie haben eine coole Stimme, wurde uns gerade noch von unserer Technik gesagt. Wir haben schon überlegt, ob wir Sie mal kurz zum was mit Medien, wenn wir mal so Einsprecher brauchen, ob wir Sie da mal anfragen.
Vorsicht, ich nehme 60 Minuten pro Stunde.
Okay, die Zeit nehmen wir, haben wir doch auf dem Konto. So, aber lassen Sie uns noch mal so ein bisschen über die deutsche Sprache, also über die Eigenheiten der deutschen Sprache reden.
Gerne.
So im Vergleich zu anderen Ländern, wie gehen wir denn so mit der Aussprache von Fremdwörtern um? Sind wir da so besonders streng, also sehr deutsch oder haben wir da so unsere Eigenheiten? Was beobachten Sie da?
Ich habe das Gefühl, und ich sage das aufgrund langjähriger Erfahrung, wir gehen achtsam damit um. Und das gründet auf der Geschichte. Darf ich da ein bisschen ausholen?
Aber gerne.
Okay. Yo, man. Deutschland ist ein Land in der Mitte Europas. Historisch bedingt sind die Deutschen bzw. ihre Vorfahren da irgendwann einmal gelandet. Wir haben Kontakt zu Nachbarsprachen. Links von uns, warte mal, links ist Westen. Ja. Im Westen ist Frankreich, im Osten schließen sich slawische Länder an, im Norden angeln Sachsen, Friesen, Dänen und das wurden dann irgendwann mal Engländer und so weiter und so fort. Aber wer weiß denn heute noch, dass das Deutsche über lange Zeit hinweg bereits in der beginnenden Neuzeit zahlreiche Wörter aus dem Französischen aufgesogen hat? Welchen Beruf üben Sie aus?
Wir sind Journalisten.
Okay, wo kommt das Wort her?
Aus Frankreich?
Aus möglicherweise. Es ist so über die Grenze gewuppt.
Oder aus Luxemburg.
Oder, ja. Genau.
Das Wort Jour steckt da auf jeden Fall mit drin, der
Jour,
Tag.
Ja, das Rondell, die Rue. Und also es sind
der Trottoir hier in Berlin.
Das Trottoir, ja. Über das möchte ich mich nicht äußern.
Also es war ja auf jeden Fall auch, glaube ich, dann vor etlichen Jahrzehnten cool, viel Französisch in den Alltag mit einfließen zu lassen.
Auf jeden Fall.
Heute machen wir das mit dem Englischen. Teilweise übertreiben wir es ja mit dem Englischen. Sie haben gerade schon das Handy erwähnt, aber zum Beispiel frage ich mich wieder, warum wir einige englische Begriffe englischer aussprechen als jetzt zum Beispiel die Briten oder die Amerikaner. Mobile fällt mir zum Beispiel ein. Wie sagen hier T-Mobile zum Beispiel und in den USA ist es T-Mobile zum Beispiel.
Ja. Ja. Wobei da läuft auch eine Grenze zwischen englischem, also britischem Englisch im engeren Sinne und dem US-amerikanischen. Die erstreckt sich nicht nur auf Wörter, die dem amerikanischen völlig fremd sind, beziehungsweise im britischen Englisch eine andere Bedeutung haben. Ja, das geht auch um die Aussprache, das ist ganz klar. Aber, I mean, where is the problem? Sprache lebt doch vom Sprechen der Menschen untereinander. Und das Kommunizieren miteinander empfinde ich immer als Bereicherung. Ich lerne doch jeden Tag etwas dazu.
Ist es denn eigentlich in der Folge auch so, dass Sie Begriffe, die Sie früher noch in der Aussprachedatenbank als deutsche Begriffe hatten, im Grunde durch englische ersetzen, weil diese Begriffe in unserem alltäglichen Sprachgebrauch auch eingedeutscht werden?
Ersetzen nicht, nein. Das würde bedeuten, wir löschen etwas weg. Und das tun wir nur sehr, sehr ungern und glauben dafür gute Gründe zu haben. Nein, es wird ergänzt.
Gibt es regionale Unterschiede, die Sie beobachten?
Ja, mit Sicherheit. Wir arbeiten seit langer Zeit schon mit dem Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen zusammen. Das ist Sendegebiet von Radio Bremen und dokumentieren sowohl in Schriftform als auch in gesprochenem Wort. Der Kollege Holger Postler, Chefsprecher von Radio Bremen, kann das in einzigartiger Weise die niederdeutsche Aussprache von Gemeinden in seinem Sendegebiet.
Wir biegen schon so ein bisschen in das Finale von unserem kleinen kuscheligen Medienmagazin ein und wie man das so für eine gute Sendung macht, am Ende kommt immer der Service. Und da wollten wir uns mit Ihnen drüber unterhalten, wie man so seine eigene Aussprache verbessern lassen kann, also aus Ihrer Erfahrung. Ist es gut, sich vom Bauchgefühl leiten zu lassen oder haben Sie da eher andere Tipps?
Der beste Tipp sind Sie selber. Was empfinden Sie? Wollen Sie es? Wollen Sie sich verändern? Wollen Sie sich verbessern?
Das muss sich natürlich dann der Hörer beantworten, ne?
Ja.
Aber wenn ich jetzt in einer Situation bin und etwas falsch sage, dann fühle ich fühlt sich das schlecht an, weil ich gerade irgendwie gemerkt habe, war ein bisschen holprig. Aber dann ist es ja möglicherweise schon zu spät.
Aber dafür haben Sie die Aussprachedatenbank, dass es beim nächsten Mal glatter von der Zunge geht.
Der Robin hat uns über Twitter gesagt, ich fände es ja schön, wenn die Aussprachedatenbank öffentlich wäre. Da könnte man, glaube ich, duden.de empfehlen, oder?
Weil dafür haben wir in einer langjährigen Kooperation haben wir Audios für Duden erstellt, jawohl. Mhm. Die Aussprachedatenbank öffentlich zu machen. Ah, war das bei Ihnen oder bei mir?
Meine Mailbox hat sich gemeldet.
Die Mailkiste. Die Aussprachedatenbank öffentlich zu machen ist nicht so ganz einfach. Wir prüfen das im Moment intensiv und so wie es Ergebnisse da in der Sache gibt, werden wir natürlich informieren.
Gibt es denn vielleicht den einen oder anderen Begriff, der so häufig, also im Grunde immer falsch ausgesprochen wird, dass Sie ihn trotzdem jetzt hier einmal richtig für uns aussprechen können?
Das sind zwei.
Okay.
Zwei englische Vornamen, Alfred und Albert. Wie würden Sie die aussprechen?
Alfred und Albert.
Ich fange mal an mit dem zweiten, Albert.
Ja, und der andere?
Alfred.
Ja, ein weit verbreiteter, ich möchte nicht sagen Irrtum, aber es ist im Deutschen so angekommen, deswegen kann man es nicht als Fehler bezeichnen. Wenn wir der Ansicht sind, die werden Albert und Alfred ausgesprochen, dann ist das so. In England sagt man Albert und Alfred. Na gut, die Engländer war schon immer etwas skurril.
Ich muss ja mal an Franz Müntefering denken, der immer Franz Müntefering in den Nachrichten bezeichnet wird, aber ich glaube, Franz Müntefering wäre die korrektere Aussprache, oder?
Ist mir nicht bekannt. Nach unseren Recherchen war es ein Müntefering, ist ein Müntefering.
Ich frage mich zum Beispiel, ich wiederhole nochmal kurz, dass ich aus Ostwestfalen stamme, da gibt es die schöne Stadt Paderborn.
Ja.
Der Paderborner sagt aber Paderborn.
Ja.
Und was ist denn nun eigentlich richtig? Weil der Fluss heißt ja wieder die Pader, also mit einem langen A.
Beides ist richtig, beides ist nicht falsch. Es gibt regionale Varianten, es gibt lokale Varianten und es gibt überdachende Varianten, die man in ganz Deutschland von Füssen bis Reit im Winkel in den zum Beispiel Verkehrsnachrichten in unserer Nachtversorgung benutzen sollte. Weil wenn ich durch eine Gegend fahre, auf einer Autobahn bin, wo mir die nette Stimme im Radio etwas sagt und ich weiß, ich erkenne nicht, wo ich bin, dann wäre es besser, diese überdachende, also für ganz Deutschland für unsere gesamten Sendegebiete vereinbarte Aussprache zu benutzen.
Sagt Roland Heinemann. Er hat uns heute in die Geheimnisse der ARD-Aussprachedatenbank eingeführt. Wir haben einen kleinen Blick hinter die Kulissen geworfen. Letzten Monat gab es das 20-jährige Jubiläum und wir sagen recht herzlichen Dank für den Besuch heute Abend.
Ich danke Ihnen und ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Und Herr Peller,
ja.
Ich glaube, mit diesen schönen Grüßen verabschieden wir uns auch an dieser Stelle.
Und ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Intendant und Aussprachedetektiv.
Können wir nur verlieren, ne? Gehen wir jetzt nach Hause.
Auf jeden Fall.
Und wir freuen uns schon, euch wieder zu hören am kommenden Donnerstag hier bei Deutschlandfunk Nova. 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.